zur letzten in diesem Jahr. Wie Sie gesehen haben, hatte ich ein technisches Problem. Ich kann Ihnen also nur eine eingeschränkte PowerPoint präsentieren, weil da auf meinem anderen Computer irgendwas nicht stimmt. Das trifft sich aber eigentlich ganz gut, weil ich hatte sowieso vor, Ihnen so etwas wie ein Intermezzo zu präsentieren, weil ich festgestellt habe, große Überraschung, dass das Thema die nationalen Marxismen schwer zu bewältigen ist. Also einfach in einer Vorlesung einen Überblick, auch beschränkt auf die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg beziehungsweise vor dem Auseinanderbrechen der Zweiten Internationale, einen Überblick über die Marxismen und ihre Stellung in den jeweiligen national konstituierten Gesellschaften zu geben und ihr Verhältnis zum Anarchismus und anderen radikalen Volksbewegungen, habe ich mich gerade dann noch mal eingelesen in die Geschichte in den USA, die etwas anders verlaufen ist und wo man oft sagt, der Marxismus ist da überhaupt erst in den 20er Jahren aufgetreten. Das stimmt aber einfach nicht. Also diese ganze Aufarbeitung, muss ich gestehen, hat mich etwas überfordert. Deswegen Philosophievorlesung, also Nachdenklichkeit. Nochmal darüber nachgedacht, warum muss in einer Vorlesung über Politik und Philosophie im 20. Jahrhundert der Marxismus als Marxismus vorkommen? Und dazu wollte ich Ihnen ein paar Überlegungen präsentieren. Ups, nee. So, jetzt habe ich das hier falsch gemacht. So, jetzt. Ich denke, man muss sich da nochmal klar machen. In Frankreich heißt diese Epoche die Belle Époque. Es ist die klassische Epoche, ja, auch des Hochgefühls, des Fortschritts, der Weltausstellung, des Gefühls, man sei jetzt endlich in Europa eigentlich am Ende der historischen Entwicklung der Menschheit angekommen und ganz Großartiges stünde noch bevor. Ich denke, vergleichbares Gefühl gab es dann auch anderswo. Also dieses Weltgefühl, denke ich, muss man sich erst mal vor Augen führen. Und ich denke, der Name Belle Époque, den die Franzosen dafür gefunden haben, beschreibt es ganz gut. Diese Belle Époque war aber gleichzeitig, wie wir dann 1914 feststellen mussten, wir waren nicht dabei, aber wir kennen das alle aus den Geschichtsbüchern, von so tiefgreifenden Widersprüchen durchzogen, die dann im Krieg eklatierten, ausbrachen, dass frühestens 1945 diese tiefe Krise überwunden werden konnte. Also die nächste Semester werde ich das, die Zeit von 1915, 16 bis 1945 oder 14 bis 1945 behandeln. Diese tiefe Krise, in der das 20. Jahrhundert auch die Tiefen seiner Nacht erreicht hat. Und natürlich muss man, um diese Krise zu begreifen, die Widersprüche begreifen, die die Belle Époque durchzogen haben. In der marxistischen Perspektive ist das konzentriert worden auf die Frage der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise. Man hat dann in der Postmoderne, in den 90er Jahren, versucht, sich von dieser Bestimmung sozusagen zu lösen, sozusagen im Grunde ist das auch nur eine der verschiedenen diskursiven Spannungen und Antagonismen, die da ausgetragen werden. Und es gibt eben ganz andere. Ich denke, es ist falsch, in dieser Weise die Problematik der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise zu verdrängen. Allerdings wäre es auch falsch, einfach an dem Anspruch festzuhalten, dass sie die einzige Herrschaftsgestalt und der einzige Grundwiderspruch sei mit dem in dieser Gesellschaft der Belle Epoque und natürlich auch in der gegenwärtigen Gesellschaft zu rechnen ist. Also auch retrospektiv müssen wir festhalten, dass sich die Widersprüche der Belle Epoque nicht darauf reduzieren lassen, dass sie die erste große weltweite Konstellation ist, in der die Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise konkrete Gestalt angenommen hat. Konkrete Gestalt angenommen hat, das unterstellt eine Denkfigur, die mir immer wichtiger wird. Es geht nicht einfach darum, gewissermaßen all diese Gesellschaften als Klone der kapitalistischen Produktionsweise wiederzuerkennen. Die kapitalistische Produktionsweise herrscht in ihnen. Das heißt, ihre grundlegenden Strukturen, ihre Formen, ihre Reproduktionsweise bestimmt wesentliche Teile, entscheidende Teile der materiellen Reproduktion dieser Gesellschaft. Entscheidende, wesentliche Teile, das ist so eine klassische philosophische Ausdrucksweise, um zum Ausdruck zu bringen, dass das irgendwie sehr wichtig ist, ohne sich etwa auf quantitative Verhältnisse festzulegen. Bis heute, das haben die Feministinnen meines Erachtens überzeugend gezeigt, wird die Mehrzahl der gesellschaftlich notwendigen Arbeiten auch in entwickelsten Gesellschaften nicht in kapitalistischer Form ausgeübt, sondern in Form der sogenannten Nichterwerbsarbeit, die oft auch als Nichtarbeit betrachtet wird. Aber trotzdem, da kann man auch viel lernen aus der Pionierarbeit von Lenin über den Kapitalismus in Russland, ist es der kapitalistischen Produktionsweise gelungen, die maßgebliche, entscheidende Herrschaftsform zu werden, auch wenn sie neben anderen besteht. Diese anderen sind aber nicht sozusagen als Nebenprodukt der kapitalistischen Produktionsweise zu entwickeln und zu begreifen, sondern sie haben ihre eigene Materialität und Widersprüchlichkeit, wie das Althusser ja gesagt hat, und die ist entsprechend ernst zu nehmen. Das spielt in der Geschichte der unterschiedlichen nationalen Marxismen, das habe ich gerade am Beispiel der USA sehr plastisch gesehen, doch eine große Rolle. Wo in den USA der Kampf der Frauen um das Frauenwahlrecht, meistens übrigens verbunden mit dem Kampf gegen den Alkoholmissbrauch, also die Temperenzlerinnen waren gleichzeitig die Suffragetten, und es gab dann Organisationen, die beides betrieben, spielte in der amerikanischen Gesellschaft und Politik einfach eine große Rolle. Das war eine der organisierten Kräfte, die es gab und die es auch, nachdem Marx'sche Thesen in den USA bekannt geworden waren, weiterhin gab. Und wo die Marxisten offenbar große Schwierigkeiten hatten, sich dazu zu verhalten, weil sie bestrebt waren, alles auf den Widerspruch von Lohnarbeit und Kapital zu reduzieren. Und das ist sowohl mit dem Saufen als auch mit Frauen verprügeln und anderen diskriminierenden Praktiken nicht so einfach zu machen. Also diese eigenständige Materialität und Widersprüchlichkeit des modernen, herrschaftlich geformten Geschlechterverhältnisses, das eben was anderes ist als das alte Herrschaftsverhältnis, wo der Mann von seiner Sippe einen bestimmten Auftrag und damit eine legitime Herrschaft über seine Frau zugesprochen kam. Das funktioniert in der modernen Ehe, im modernen Paar, in der romantischen Liebe anders. Aber auch da funktioniert herrschaftliche Überformung. Und da hatten die überhaupt keine Idee, wie das denn zusammenhängen könnte. Und es gab dann auch etwa in der Arbeiterbewegung immer wieder so die Forderung, eigentlich müsste man Löhne für die männlichen Arbeiter erzielen, die es überflüssig machen würden, dass die Frauen arbeiten. Also die Wiederherstellung der Rolle der Hausfrau im Zuge der lohnabhängigen Kleinfamilie. Übrigens, die lohnabhängige Kleinfamilie war was Neues. Das gab es nicht immer schon, sondern die ist überhaupt erst im 19. Jahrhundert geschaffen worden. Ich weiß nicht, ob ich darauf schon verwiesen habe. Es gibt eine schöne Untersuchung von einem Foucault-Schüler, Jacques Donzelot, La Police der Familie. Auf Deutsch heißt es die Ordnung der Familien, wo sozusagen ein Teil der Pointe, dass das eben durch aktives Eingreifen hergestellt wurde, verloren geht. Das war durchaus in der Arbeiterbewegung populär und das findet sich bis in den Schriften von Engels, wo er Morgan rezipiert über den Ursprung der Ungleichheit in der Familie. Dass da das Verständnis für die eigentümliche Materialität und Widersprüchlichkeit von Herrschaftlichkeit im Geschlechterverhältnis unentwickelt war. Vergleichbar ist wieder die USA, die Schwarzen, die Sklaverei, die Rassendiskriminierung, die neuen Immigranten, Juden, Polen, Osteuropäer, auch noch ein paar Deutsche, die mit 48 rübergekommen waren, die Schwierigkeiten hatten, die diskriminiert wurden, wo Hierarchien aufgebaut wurden, wo verschiedene Ethnien gegeneinander in Konkurrenz gebracht wurden. Ja, als Bestandteil natürlich kapitalistischer Verhältnisse, aber diese Differenzen und diese Gegensätze selber sind nicht einfach vom Kapital produziert, sondern das Kapital macht sie sich zunutze. Selbstverständlich gibt es Komplizitäten zwischen diesen anderen Herrschaftsverhältnissen und dem Kapital, aber trotzdem sind sie in ihrer Eigenständigkeit zu analysieren. Und hier haben die unterschiedlichen Marxismen in unterschiedlicher Form immer wieder die Tendenz gehabt, alles historisch-materialistisch auf die Arbeitsteilung reduzieren zu wollen und die Arbeitsteilung dann auf das Kapitalverhältnis reduzieren zu wollen und damit alles auf das Klassenverhältnis und auf den Klassenkampf. Und diese natürlich dann unterschiedlich verlaufende Verirrung, denn damit isolierten sich die marxistischen Kräfte von den wirklichen Kämpfen, die in ihren Gesellschaften ausgetragen wurden, weil sie dann immer zu sagen hatten, ja, ist ja richtig, was ihr da macht, aber eigentlich geht es doch um was anderes. Und dieses eigentlich um was anderes, das war natürlich nicht vermittelbar. Und dieses ist das große Drama der unterschiedlichen Formen, die der Marxismus in dieser Belle Époque angenommen hat. Dazu kommt noch etwas Zweites, was auch viele Zeitgenossen nicht begriffen haben. Ich habe das schon bezogen auf das Geschlechterverhältnis angedeutet, nämlich diese sozusagen auch diese anderen Herrschaftsverhältnisse verändern sich tiefgreifend. Also ich habe das mal ein bisschen versucht zu verfolgen im deutschen Raum anhand der Figur der modernen Hausfrau. Die wird Anfang der 20er Jahre erfunden als Figur und das ist die Hausfrau in der lohnabhängigen Kleinfamilie, die unter Umständen auch Teilzeit arbeiten kann und die ganzen modernen Küchengeräte, Halbfabrikate, was eben auch heute noch sozusagen die typische Mittel- und Unterschichthausfrau benutzt, einsetzt, ohne nun ihrerseits noch auf Hauspersonal zurückzugreifen. Die traditionelle Hausfrau, die hat eine Köchin, die hat Dienstmädchen. Die hat eine Putzfrau. Gibt es auch alles noch, aber das ist eben nicht typisch für die moderne Form der lohnabhängigen Kleinfamilie, wo tatsächlich die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung herrscht. Das gilt übrigens bis zu gleichgeschlechtlichen Paaren, wo dann einer die eine und der andere die andere Rolle übernimmt. Das ist auch in gleichgeschlechtlichen Paaren ist untersucht, ist sozusagen Gleichaufteilung dieser Arbeiten, das sind ja Arbeiten, ganz, ganz selten. Diese modernen Formen der Herrschaft, die sich eben unterscheiden, auch in ihrer konkreten Ausgestaltung, auch in ihrem Verhältnis zu den Waren- und Dienstleistungsangeboten, setzen sich parallel durch. Und das hat dann seinerseits dazu geführt, dass auf marxistischer Seite, das kann man noch besichtigen bei meinem geschätzten Kollegen Rick Wolf in Massachusetts, jetzt in New York, in der Zeitschrift Rethinking Marxism, dass er eigentlich sieht, dass es andere Herrschaftsverhältnisse gibt, aber er betrachtet sie als Überbleibsel von früher. Also die kolonialen Verhältnisse, die Geschlechterverhältnisse, Grenzen, die Generationenverhältnisse sind gewissermaßen noch übrig geblieben aus früheren Produktionsweisen, so wie das auch noch im Kommunistischen Manifest unterstellt ist, wo eben mit Recht beobachtet wird, die kapitalistische Produktionsweise löst alle traditionellen, personengebundenen Herrschaftsverhältnisse auf. Sie gibt den Menschen die Freiheit, ihre Herren zu verlassen. Sie können ihre Herren verlassen und dem Kapital ihre Arbeitskraft anbieten. Dieser sehr einfache Akt der Befreiung ist nicht nur prinzipiell möglich, sondern das Kapital arbeitet auch durchaus aktiv darauf hin, ihn überall möglich zu machen. Dass aber auch für diejenigen, die dem Kapital ihre Arbeitskraft anbieten, noch Herrschaftsverhältnisse bereitstehen, die dann auch wieder sachlich vermittelte Herrschaftsverhältnisse sind, ohne mit dem Kapitalverhältnis zusammenzufallen. Die moderne Ehe oder das moderne Paarverhältnis, die moderne Elternschaft, das sind alles Formen, wie sich hier die persönliche Abhängigkeit aufzulösen beginnt und wie tatsächlich auch Formen geschaffen werden, Herrschaftlichkeit reproduzierbar zu machen, die nicht auf persönlichen Beziehungen primär beruht. Es wird natürlich alles von Personen dargestellt, wie im Kapitalverhältnis auch. Auch das Kapitalverhältnis funktioniert nicht ohne lebendige Menschen. Aber die lebendigen Menschen werden Träger, wie Marx das nennt, einer Charaktermaske. Die übernehmen bestimmte Funktionen und sind in dieser Funktion dann herrschaftlich bestimmt. Und das gilt eben für die Kolonien. Also vieles, was damals als Imperialismus thematisiert wird, ist sozusagen noch auf halbem Wege, weil die Kolonien werden eben gegenüber dem Weltmarkt abgeschottet. Die Kolonien sind nicht einfach globalisiert, sondern sind spezifisch und auch politisch vermittelt durch gewaltsame Eingriffe, abhängig gemacht vom jeweiligen Mutterland. Ob dann das mit Siedlern dann noch unterfüttert wird, ist eigentlich sekundär. Der Siedlerkolonialismus ist eigentlich der Kolonialismus einer älteren Zeit. Aber schon der Imperialismus ist eben nicht einfach nur gewissermaßen die ökonomische Ausweitung des modernen Kapitalismus auf die Verhältnisse zu den Kolonien, sondern eine spezifische, auch wieder rechtlich konstituierte Herrschaftsform. Es ist kein Zufall, dass die Engländer beginnen, ihr Commonwealth aufzubauen und in ihrem Commonwealth dann sozusagen in Dominions und in Territories unterschiedliche Rechtsformen des Kolonialstatus schaffen und dass andererseits etwa China in den ungleichen Verträgen auch wieder vertragsförmig einer Ungleichheit unterworfen wird. Da sind die Anfänge, mehr nicht, des modernen Neokolonialismus, der eben nicht mehr auf direkte Abhängigkeit von einem Mutterland beruht, sondern in Afrika ist das inzwischen an der Wirtschaftsstatistik zu besichtigen, wo die Bundesrepublik Deutschland überall an erster oder zweiter Stelle steht und faktisch das Land ist, das das alte Mutterland sozusagen über den Weltmarkt verdrängt hat und inzwischen oft China an zweiter oder dritte Stelle aufgerückt ist, weil es eben auch wieder über den Weltmarkt in diese Position, aber in die Position eines abhängigen, eines Abhängigkeit schaffenden Kapitalgebers eingerückt ist. Also insofern, damit wird auch, denke ich, sichtbar, etwas, was mir ganz wichtig ist, diese Belle Epoque ist noch eine Übergangsstruktur. Das gilt für die Geschlechterverhältnisse. In Deutschland ist noch bis zum Ende der Weimarer Reichsverfassung die Frau grundsätzlich etwa für Berufstätigkeit, das war sogar bis in die 60er Jahre hinein, auf die 1960er, auf die Zustimmung ihres Mannes angewiesen. Also die sozusagen juristische Selbstständigkeit der Frauen ist noch nicht vollständig durchgesetzt. Das Wahlrecht wird im Laufe der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts überhaupt erst durchgesetzt und ist in der Belle Epoque eigentlich noch nirgends richtig erkämpft. Die Kolonien sind noch auf die Mutterländer bezogen und noch nicht in diesem, sozusagen, über die Konkurrenz auf dem Weltmarkt und Monopolbildung und ähnliches vermittelten Zwischenstadium. Das heißt, wir haben es hier mit einer wirklichen Übergangsstruktur zu tun. Und damit haben wir, glaube ich, auch den ersten Anfang des Verständnisses dafür, was damals geschehen ist. Die Menschen dachten, sie seien am Endpunkt einer Entwicklung. Deswegen hat man dann auch in den 60er Jahren nach der großen Krise so viel vom Spätkapitalismus gesprochen, weil man dachte, eigentlich sozusagen die klassische Phase des Kapitalismus war diese. War sie aber gar nicht. Sondern es ist noch ein Halfway-House gewesen, wo die Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise und der anderen modernen Herrschaftsverhältnisse sich noch an alte personale Formen geklammert hat. Also auch wenn man jetzt das Kapitalverhältnis anguckt, ist es richtig, damals gibt es schon die Corporation, damals gibt es schon die großen Monopole, aber das typische Kapitalverhältnis hat immer noch einen persönlichen Kapitalisten an der Spitze, der auch als Unternehmer fungiert. Also diese Weiterentwicklung der modernen Herrschaftsverhältnisse hat damals erst begonnen. Die Modern Era, wie das in den USA heißt, so etwa dasselbe, ist eben nicht die letzte Entwicklung dieser Modernität, sondern gewissermaßen ihre erste Gestalt. Und sicherlich in ihrer tiefen Krise 14 bis 45 stand die Frage, ob diese Modernität sich so halten würde. Aber spätestens mit ihrer Konsolidierung nach 45 und ihrer erfolgreichen Eliminierung der realsozialistischen Alternative ist diese Frage erstmal beantwortet. Wir sind heute in einer Modernität sozusagen hoch zwei. Wir sind angesichts von Verhältnissen, und das macht, denke ich, auch den Rückblick auf die Belle Epoque so spannend, angesichts von Verhältnissen, in denen vieles von dem, was damals gewissermaßen noch halb war, jetzt ganz ist. Wir haben tatsächlich, hatte ich gestern Abend in einer Diskussion mit einem jüngeren Kollegen, eine Situation, in der vieles sich als systemisch darstellt. Und wo man die Frage stellen kann, machen hier Personen überhaupt noch einen Unterschied? Wenn wir jetzt die Bundeskanzlerin austauschen würden gegen einen Bundeskanzler, man kann ja die Zahl der Kandidaten, die da realistischerweise in Frage kommen, an einer Hand aufzählen, würde sich da was ändern? Wäre es nicht so viel an systemisch vermittelter, sachlich vermittelter Herrschaft dann immer noch ungebrochen, dass sich eben nichts ändern würde? Ist überhaupt noch Politik? Ist überhaupt noch ein Eingreifen in diese Verhältnisse möglich? Und das Beunruhigende ist natürlich die Art und Weise, wie diese ja auch sich alternativlos gebende Belle Epoque, wie die dann den Weg gefunden hat, ihre Widersprüche wieder politisch behandelbar zu machen. Das war der Krieg. Und das war den auf den Krieg folgende, die auf den Krieg folgende Welle von Revolution. Und ich denke, die Perspektive wäre gerade angesichts der viel größeren Konsequenz, mit der heute diese systemischen Verhältnisse, die sachlich vermittelten Herrschaftsverhältnisse durchgesetzt sind, wäre diese Perspektive unendlich viel schrecklicher als das, was die Menschheit in der Krise von 14 bis 45 erlebt hat. In dieser Situation, also erste weltweite Konstellation der Verwirklichung der Kapitalherrschaft und der Herausbildung der anderen modernen Herrschaftsverhältnisse, spielen selbstverständlich die denkenden Menschen eine ganz große Rolle. Aber dazu ist erst einmal zu sagen, dass alle Menschen denken. Also zu glauben, dass Menschen handeln, ohne zu denken, ist eine eigentlich durch nichts gestützte Annahme. Man kann ihnen das beibringen, ganz mühsam, durch entsprechendes Training, dass sie auf Kommando reagieren und sich selber verbieten, dabei zu denken. Möglich. Das Beispiel Kadavergehorsam haben die Jesuiten dazu erdacht. Entsprechendes kennt man aus militärischen Zusammenhängen, auch gerade dieser Zeit. Aber das ist ein hochkünstliches Produkt. Typischerweise denkt Mensch, wenn es handelt. Und dieses Denken ist auch nicht abzustellen. Es geht also nicht darum, überhaupt zu denken und dann den anderen zu sagen, was man gedacht hat, sondern es geht darum, in diesen Denkprozess, an dem alle irgendwie schon tätig sind, wirksam einzugreifen. Um sozusagen eine Modevokabel, ich glaube, der 80er Jahre zu zitieren, es geht darum, sich in diesen Prozess einzubringen, für Gedanken zu denken und Vorschläge zu machen, die in diesem Prozess etwas ausmachen. Und selbstverständlich ist das nicht einfach dadurch zu tun, und das ist, glaube ich, eine der großen Illusionen, die damals herrschten, dass man eine gute und erfolgreiche wissenschaftliche Untersuchung anstellt. Man kann herausfinden, wo das jetzt mit der Krise in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts angefangen hat, wer da welchen Fehler gemacht hat, was die strukturellen Hintergründe sind, was die Dynamik ist und warum es nicht so leicht möglich war, diese Krisendynamik zu durchbrechen. Da kann ich eine ganze Menge herausfinden. Aber was ich den arm und arbeitslos gewordenen Massen vorschlagen soll, was sie tun sollen, was ich den von Lohnsenkung und Entlassung bedrohten Arbeitern in betroffenen Unternehmen sagen sollen, folgt nicht einfach aus dieser wissenschaftlichen Analyse. Die wissenschaftliche Analyse liefert mir da ganz wichtige Anhaltspunkte. Wenn ich denen einfach nur sage, besetzt den Betrieb und produziert selber in der Situation, wo der Betrieb an mangelndem Absatz eingegangen ist, das wäre kein kluger Ratschlag. Also insofern ist es natürlich richtig, dass ich wissen muss, möglichst viel darüber, was wirklich passiert ist. Aber die Intervention in diesen Denkprozess ist damit noch nicht gemacht. Hinzu kommt, dass diese Äster ja nun auch noch lesen. Wir haben voriges Mal über die denken ja nicht alle selber im stillen Kämmerlein, sondern die lesen, heutzutage hören sie Radio, sehen Fernsehen, surfen im Internet und nehmen vielerlei auf. Meistens Sachen, über die man auch keine, die auch niemand eine Kontrolle hat. Der Staat versucht zwar durch Zensur das einzugrenzen, das funktioniert aber auch nicht so richtig. Also es gibt nicht nur den Denkprozess, an dem alle beteiligt sind, sondern es gibt eben auch immer schon, was ich das Palaver der Menschheit nenne. In den verschiedensten Medien haben sich immer schon Leute geäußert und die Leute haben das zur Kenntnis genommen und beziehen sich darauf, so wie sie sich das selber denken. Das ist auch nicht, man kann auch nicht den Text so schreiben, dass er nur so verstanden werden kann. Das versucht man zwar immer als Intellektueller, aber man erlebt dann immer wieder die Überraschung, dass es den Menschen gelingt, ihn doch ganz anders zu verstehen und nicht mal dumm. Es ist nicht einfach ein Missverständnis. Sie machen damit andere Sachen, sie stellen sich andere Fragen und nutzen den Text dann, um eben selber zu denken. Das ist durchaus verbreitet und auch durchaus normal. Und in dieser Situation wird es eben wichtig, dass es, und das gilt für diese Belle Époque in hohem Maße, doch ein breites Spektrum von professionellen Intellektuellen gibt. Es gibt professionelle Intellektuelle an der Universität, die sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht nur in Deutschland, aber Deutschland ist da erstmal führend in der Entwicklung, enorm ausgeweitet haben. Es gibt Leute, die sowas treiben in den modernen Massenmedien, die eben technologisch dazu in der Lage sind, in kürzester Zeit eben eine Morgenzeitung in ganz Paris oder ganz London oder ganz New York zu vertreiben und die dann sogar noch parallel in anderen Großstädten anzubieten. Da arbeiten Menschen, die sich sozusagen systematisch Gedanken machen und nicht nur sozusagen Zeilenschreiber oder Zeilenschmierer, sondern durchaus auch ernsthafte Denker. Es gibt dann aber auch in den entsprechenden Abteilungen der Regierung und sonstiger Staatsapparate oder in entsprechenden Organisationen. Leute, die sich damit beschäftigen, den Nachwuchs zu schulen. Es gibt auch, was man heute Thinktanks nennt, Leute, die wirklich daran gesetzt werden, irgendeine Frage zu untersuchen. Schon im 19. Jahrhundert gibt es jede Menge in England und das kommt dann in anderen Ländern auch auf. Untersuchungskommissionen, wie die Enquete-Kommission des Bundestages, wo dann ganz viel an solcher Expertise zusammengetragen wird. Und es gibt ein, sagen wir mal, gebildetes Publikum, das nach Interpretationen der Lage und Vorschläge, was man sich dazu denken soll, geradezu schreit. Das ist ein durchaus blühender Markt schon in dieser Belle Époque. Also insofern gibt es damals wahrscheinlich mehr professionelle Intellektuelle, als es in der Zeit bis 1800 überhaupt in der Geschichte gegeben hat. Also man muss sich diese Quantitäten immer vorstellen. Auch heute gibt es mehr Philosophen, also professionelle solche, als es in der Menschheitsgeschichte so bis 1900 etwa Philosophen gegeben hat. Wenn man jetzt die Professionellen nur zählt. Wenn man alle Menschen zählt, natürlich nicht. Wie bitte? In absoluten Zahlen. Ich meine wirklich, also die Zahlen dieser professionellen Intellektuellen sind wirklich enorm. Also in absoluten Zahlen, nicht relativ, die Menschheit ist natürlich auch in Zahlen viel größer, als sie das in der Vergangenheit gewesen ist. Das hängt natürlich damit zusammen. Also relativ ist der Anstieg eher bescheiden, sagen wir mal, von 5 vielleicht auf 10%. Oder von 2 auf 5, geht es mir nur um die Größe, und die hat sich etwa verdoppelt. Aber in absoluten Zahlen bedeutet es, weil wir eben sehr viel mehr Menschen sind, heute mehr als 1900 und 1900 sehr viel mehr als 1800, bedeutet das eben, es gibt ganz viele jetzt. Was in der Philosophie immer das Problem mit sich bringt, dass die Tendenz gerade der deutschen Philosophen, sozusagen philosophische Orientierung vor allem in der Philosophiegeschichte, zu suchen, den Effekt hat, dass man die heute lebenden Philosophen vernachlässigt. Also nur auf die Philosophiegeschichte zu gucken, ist problematisch, weil es gibt eben auch heute ganz viele, und man kann das ja inzwischen auch durchaus in Philosophiebüchern nachlesen, die melden sich ja inzwischen auch, nicht nur analytische Philosophen, sondern eben Leute, die heute zeitgenössisch mehr oder minder systematisch philosophieren. Die gibt es ja in wachsender Zahl und werden auch wieder wachsend wahrgenommen. und eine Philosophie, die sich nur mit der Philosophiegeschichte befasst und die Zeitgenossen nicht ernsthaft diskutiert, kann eigentlich gar nicht ernst genommen werden. Denn letzten Endes geht es darum, hier und heute Orientierungen zu finden, zu begründen, zu artikulieren, zu kritisieren. Gut, aber mir ging es jetzt erstmal darum, dieser Kreis der Intellektuellen und damit sozusagen die bewusste Rückwirkung auf die spontanen Orientierungen und Gedanken der Menschen hat sich enorm ausgeweitet in der Belle Epoque bereits. Und hier, denke ich, ist es erforderlich, eine Unterscheidung zu machen. Weil diese Fähigkeiten können unterschiedlich eingesetzt werden. Die können, und das ist jetzt erstmal sehr grob, an Antonio Gramsci abgelesen, der in den 30er Jahren auf diese Verhältnisse zurückblickt, die können organisch bestimmten existierenden Herrschaftszusammenhängen oder bestimmten existierenden, sich dagegen organisierenden Zusammenhängen angehören. Oder sie können sich individuell oder von kleineren Publikum her, etwa einem enttäuschten Kleinbürgertum oder enttäuschten Teilen des Großbürgertums oder ähnlichem, kritisch verhalten. Wobei das Komplizierte ist, dass das kritische Verhalten, solange es nicht seinerseits wieder sich organisch auf sozusagen neue Konstellationen gesellschaftlicher Kräfte bezieht, sozusagen von begrenzter Reichweite ist. Das kritische Verhalten ist im Wesentlichen, wie man das auch wie das Volksvorurteil es auch will, darauf gerichtet, bestehende Ansprüche, bestehende Begründungszusammenhänge, bestehende Begründungsstrategien zu dekonstruieren. Es kann zeigen, warum das so nicht überzeugend ist. Aber wirklich Alternativen aufzuzeigen, wirklich aufzuzeigen, was dann erstens überhaupt anstelle dessen, was gegenwärtig gemacht wird, gehen könnte und wie man sich als Menge der vielen davon überzeugen und darauf einigen kann, das auch zu tun, weil dass man aufzeigt, dass das möglich ist, ist natürlich reicht noch nicht, um es dann auch politisch wirklich zu machen. Dieses setzt wieder voraus, dass die Intellektuellen sich mit wirklichen Kräften, die es in dieser Gesellschaft wirklich gibt, verbinden. Und damals war das große Problem natürlich die Verbindung von Intellektuellen mit der Arbeiterbewegung. Aber ich habe ja schon daran erinnert, die Frauenbewegung gab es auch und lässt sich nicht einfach darauf reduzieren. Es gab die Bewegung der Blacks in den USA, es gab die antikolonialen Bewegungen, die auch in der Belle Epoque alle beginnen. Das gilt für den indischen Kongress, das gilt für die Befreiungsbewegung in Südafrika, das gilt für die Karibik, also für eine Reihe von Schlüsselzentren imperialer Zusammenhänge. Das gilt, kann man sagen, für China, das gilt, wo es immerhin die chinesische Revolution auch in diesem Zeitraum gibt. Das gilt in gewissem Sinne auch für Japan. Also diese Gegenbewegungen sind Bestandteil der Konstellation der Belle Epoque. Die Belle Epoque in ihren Widersprüchen hat eben nicht nur objektive Widersprüche, sondern diese Widersprüche werden auch von kritischen Intellektuellen, die beginnen, zu organischen Intellektuellen neuer Kräfte zu werden, artikuliert. Und die spannende Frage ist eben, welche Rolle die marxistischen Intellektuellen und Positionen in diesen Prozessen gespielt haben. Und das ist eben kompliziert, weil einerseits waren sie immer wieder durch ihren Klassenreduktionismus behindert, weil sie immer so wie, nein, ich will jetzt keine Witze erzählen, waren sie immer wieder versucht zu sagen, also das, was ihr hier eigentlich behandelt, ist zwar gut und schön, aber eigentlich geht es um die Klassenfrage, was nicht in jedem Zusammenhang ein sinnvoller Beitrag zur Debatte ist. Andererseits hatten sie aber an der Marx'schen Kritik der kapitalistischen Produktionsweise sozusagen ein hochentwickeltes Modell, wie man moderne Herrschaftsverhältnisse begreifen und kritisieren kann, und hatten damit auch durchaus Chancen, auch andere Herrschaftsverhältnisse besser zu begreifen, als das viele ihrer dann von idealistischen Prämissen ausgehende Kolleginnen und Kollegen. Also dieses spannungsreiche Verhältnis möchte ich nächste Mal dann etwas näher beleuchten. Insgesamt will ich noch einen weiteren Punkt ansprechen, der aber auch schon unter dem Gesichtspunkt des Übergangs gesehen werden muss. Es gibt im Belgischen eine Zeitschrift, die dann lange Zeit Bestand gehabt hat, die nennt sich Le Mouvement Social, die soziale Bewegung, da positivistischer Orientierung. Die hatten so die Vorstellung, die Wissenschaft erklärt uns, wie sich die Gesellschaft entwickelt und bewegt, so wie sich mit Newton die Entstehung des Planetensystems und die Bewegung der Planeten erklären lassen, was ja dann auch im 18. Jahrhundert entwickelt vorlag. Kant hat da ja sich durchaus rühmlich beteiligt. Und wir haben eigentlich dann nur noch bewusst das zu tun, was ohnehin passiert. Le Mouvement Social ist eben diese Vorstellung dahinter, dass es gewissermaßen den Gang der gesellschaftlichen Entwicklung gibt, so wie die Entwicklung des Planetensystems. Und wenn man das eingesehen hat, dann kann man sozusagen ganz bewusst diesen Weg, der einem da vorgezeichnet ist, auch gehen. In Wirklichkeit hat das dann sehr oft bedeutet, dass man die Position des sogenannten revolutionären Quietismus betrat, nämlich zu sagen, es kommt ja sowieso so, machen kann man da nichts, sondern man kann sich vorbereiten. Und dann, um sich vorzubereiten, muss man sich organisieren und handlungsfähig werden. Und das heißt, man musste alles das machen, was sich konkret als Forderung ergab, was wieder gut war. Das waren die dann empirisch sehr offen und haben sich auch der unterschiedlichsten Forderungen angenommen. Aber eine Perspektive auf Transformation oder auf Herrschaftskritik war in dieser Praxis dann völlig ausgeblendet. Das war eine Sache von der sozialen Bewegung, so wie der Bewegung der Planeten, die eben in Zukunft die Revolution und damit die Transformation der Verhältnisse bringen wird. Ich habe in dem begriffsgeschichtlich etwas nachgegangen. Der Plural, der uns so vertraut ist, die sozialen Bewegungen, der tritt überhaupt erst, wenn ich das richtig erfasst habe, nach dem Zweiten Weltkrieg auf. Also bis zum Zweiten Weltkrieg hat man diese Vorstellung, Le Mouvement Social, das ist sozusagen die soziale Physik. Also die Wissenschaft davon, wie die Gesellschaft sich überhaupt bewegt. Und wenn man diese Wissenschaft hat, die soziale Physik, so wurde auch gesprochen, dann weiß man, was passieren wird. Und dann kann man einfach sich darauf einrichten, vorbereiten. Und allenfalls noch, so wurde dann in marxistischen Kreisen geredet, die Entwicklung beschleunigen. Diese Vorstellung, deswegen habe ich gerade von Übergang geredet, war aber selber eigentlich schon einer vergangenen Vorstellung von Wissenschaft verpflichtet, nämlich einer newtonianischen. Also die Physik war ja gerade dabei, Anfang des 20. Jahrhunderts, sich von diesen newtonianischen Vorstellungen gewissermaßen eines Universaldeterminismus, das ist sozusagen, das Ganze ist ein mechanisches System, das ist irgendwann mal aufgebaut worden und kriegt jetzt einen Kick und dann fing es an zu ticken, so wie eine Uhr, und dann wird es eben so lange ticken, bis die Uhr kaputt ist. Diese Vorstellung musste aufgegeben werden, auch aus physikalischen Gründen, aber selbstverständlich war sie als geschichtliche Vorstellung nie besonders tauglich gewesen. Weil die konnte die großen historischen Umbrüche nie erklären. Warum es denn vorher anders war als nachher, war in einer solchen Erklärungsweise nicht zu machen. Und damit kam das Problem des historischen Materialismus ganz neu auf die theoretische und philosophische Tagesordnung und ist auch von Zeitgenossen auf die Tagesordnung gebracht worden. Wie soll man denn überhaupt historische Übergangsprozesse denken, wenn die nicht einfach nach dem Modell der Newtonschen Mechanik oder nach dem Modell der Entstehung des Planetensystems zu denken ist? Dieses Problem hatten Marx und Engels eigentlich nur mit ein paar Metaphern behandelt. So nach dem Motto, wenn die Basis sich umgewälzt hat, dann muss der ganze Überbau sich auch umwälzen. Ist ja als Metapher ganz produktiv, aber damit ist noch nicht begriffen, was denn da passiert. Und damit ist insbesondere dieser Prozess von, Lucian Goldmann hat das immer gesagt, Destrukturierung und Restrukturierung, so nannte er das dann. Damit ist natürlich auch gesagt, was man denken müsste, aber es ist noch nicht gedacht. Und diese Schwäche ist eigentlich an all den Marxismen dieser ersten Periode des Marxismus auch zu besichtigen. Davon, was nun wirklich der Übergang von der Herrschaft der Feudalen, wenn es die dann gegeben hat, zur kapitalistischen Produktionsweise ausgemacht hat und wie man den Übergang in eine künftige sozialistische, kommunistische Produktionsweise denken sollte, da wurde wenig dran gearbeitet. Und auch die Auseinandersetzungen, die da notwendig gewesen wären, mit den anarchistischen Kräften, die eine andere Vorstellung von Übergang vor allen Dingen hatten und andere Vorstellungen von Revolution, ist nicht wirklich ausgeführt worden. Also hier gibt es erkennbare Grenzen und natürlich kommt sozusagen erschwächend, schönes Wort, also weiter schwächend hinzu, dass natürlich auch die kritischen organischen Intellektuellen, die sich dann der Arbeiterbewegung zuordneten, sozusagen an deren engen Horizont der Orientierung auf das Kapitalverhältnis und so weiter partizipierten und Schwierigkeiten hatten mit der Frage, was ist denn mit den Kolonien? Ich habe ja schon auf die Schwierigkeiten der Zweiten Internationale mit der Kolonialfrage umzugehen hingewiesen und natürlich auch Schwierigkeiten hatten im Umgang mit der Wahlrechtsfrage. Die amerikanischen Marxisten etwa waren dann einfach dagegen, weil sie argumentierten, dann, und das ist empirisch gar nicht falsch, dann kriegen eben konservative Kräfte noch mehr Stimmen, weil die sozusagen abhängigen Hausfrauen sich dann eher von konservativen Kräften als von Linken ansprechen lassen. Zumal, wenn Linke ihnen nur anzubieten haben, ihr müsst euch eigentlich als Hausfrauen aufgeben und arbeiten gehen. Das ist sozusagen als attraktives Versprechen für die Zukunft nicht besonders überzeugend. Und deswegen war sie dann dagegen, was natürlich dann dazu geführt hat, dass es da immer wieder Spaltung gegeben hat und Ähnliches gab es dann auch natürlich in dem Verhältnis zwischen Autochtonen und Eingewanderten und zwischen Eingewanderten, und das ist ja heute noch so, und Schwarzen, Blacks, abhängig arbeiten. Also diese Spaltungen und Widersprüche spielen dann auch in der Geschichte der Arbeiterbewegung und des Marxismus eine große Rolle, ohne dass theoretische Instrumente zur Verfügung stehen, damit umzugehen. Und schließlich, ohne dass sozusagen ein Raum der philosophischen Artikulation zur Verfügung steht, wo man wenigstens über diese Blockaden hätte reden können. Sondern man hat sich einfach darauf konzentriert, sich immer sofort darüber zu streiten, was ist denn richtig und was ist denn falsch? Wer hat die Wahrheit und wer ist als Falscher auszugrenzen? Anstatt überhaupt erst mal darüber zu reden, unter welchen Voraussetzungen, auf welcher Erfahrungsgrundlage, mit welchen methodischen Annahmen man zu welchen Ergebnissen kommt. Also diese Art von Reflexionsraum, den hat man sich nicht zugestanden. Ich meine, das kennt man vielleicht noch aus marxistischen Kleingruppen, jedenfalls in den 70er und 80er Jahren gab es das zu besichtigen. Man hat dann immer gleich darüber diskutiert, wer der Verräter ist. Statt darüber zu diskutieren, unter welchen Voraussetzungen und unter welchen Prämissen man zu welchen Ergebnissen kommt und was dann dafür unter kritischer Würdigung der Beweislage, was man damit dann als gesichert annehmen kann und wo man einfach nochmal eine Untersuchung anstellen muss und wo man es nicht weiß. Denn es gibt ganz viel in Wirklichkeit, in wirklichen Wissenschaften, wo man sagen muss, wissen wir nicht. Das müsste man mal untersuchen. Hat da jemand eine gute Idee, wie man es untersuchen könnte? Denn das ist, liegt ja auch nicht immer auf der Hand, wie man was rausfinden kann. Sondern das ist selbst noch eine Frage, die erhebliche Kreativität und Initiative erforderlich macht. Und all das hat man sich mit diesem Abschneiden der philosophischen Dimension dann in der Tat blockiert. Und das ist vielleicht, ich glaube, ich habe jetzt noch einen. Das ist vielleicht sozusagen das Drama im Hintergrund. Also ich finde ja, leider habe ich den Text immer noch nicht bekommen, ich habe jetzt eine Idee, wie ich ihn bekommen kann vielleicht. Croce hat, also Benedetto Croce, der italienische Großphilosoph, hat, wenn ich das richtig sehe, 1936 in Bari einen Text publiziert mit dem schönen Titel »Wie der Marxismus in Italien geboren wurde und starb«. Ich glaube, der Text vom Titel her, wie gesagt, ich habe ihn noch nicht in die Hand kriegen können, obwohl ich ihn schon so etwa ein Jahrzehnt suche. Ich hätte ihn natürlich wahrscheinlich antiquarisch kaufen sollen, aber das war mir einfach zu teuer. Aber jetzt habe ich einen italienischen Kollegen darauf angesetzt, ihn mir aus Italien zu beschaffen. Hier in Berlin ist er nicht vorhanden. Diese Frage, die gilt für den ersten Marxismus. Der entwickelt sich in unterschiedlichen Gesellschaften unterschiedlich und bricht mit den Katastrophen nach 1914 dann auch auseinander. Kann ich einfach sagen, zusammen. Es bleiben natürlich Theoretiker. Kautsky schreibt weiter, Luxemburg schreibt bis zu ihrem Tode, Lenin schreibt bis zu seinem Tode. Bedeutende Theoretiker bleiben tätig, aber die Möglichkeit, das alles nochmal zusammenzutragen und in der Weise, wie das in diesem ersten Marxismus gelungen war, gewissermaßen intellektuelle, soziale Bewegung, Debatte im wissenschaftlichen Bereich aufeinander zu beziehen und in dem Sinne zusammenzubringen, das sollte noch eine ganze Weile dauern, bis das gelang. Und es ist eigentlich, wenn wir zurückblicken, in nur aufgespaltener Form gelungen. Auf der einen Seite entwickelt sich, das ist ein Euphemismus, wird durchgesetzt die stalinische Fassung des Leninismus. Erst heißt sie Leninismus, dann heißt sie Marxismus-Leninismus, dann heißt sie auch öfter mal Marxismus, aber es ist immer dasselbe. Es ist immer diese Idee, dass man jetzt sozusagen unter Abstreifung dieser ganzen Pluralität eine geschlossene marxistische Lehre, die auf Lenins Errungenschaften, Lenin hat immerhin die Revolution gemacht, aufruht, konstruieren sollte. Und zwar ohne den Umweg durch wissenschaftliche Untersuchungen. Es geht gewissermaßen philosophisch-politisch direkt. Und das ist dann auch das Schreckliche an diesem Konstrukt. Da werden alle Fragen unterdrückt und werden durch Antworten ersetzt. Also man muss sagen, als System von Antworten ist das ziemlich clever gemacht. Man weiß es nicht genau, aber man kann vermuten, dass Stalin da die Fine Fleur der sowjetischen Intelligenz ja hat einsetzen können und als Co-Autoren gewinnen. Mit ihm als sozusagen letzten Redakteur, aber er hat verschiedenste, durchaus bedeutende Leute dann gewinnen können, um Vorlagen zu schreiben. Also insofern ist das auch schon eine gewisse Synthese, und von einer gewissen, sagen wir mal, synthetischen Intelligenz, aber es ist überhaupt nicht anschlussfähig an einen lebendigen kritischen Prozess, weil es hat immer schon die Antworten und die Frage ist immer, bist du rechtgläubig oder bist du nicht rechtgläubig? Das heißt, damit nimmt dieser Marxismus-Leninismus eben auch religiöse Form an. Beansprucht eine religiöse Form von Verbindlichkeit. Die Interventionen des ersten Marxismus wären demgegenüber nochmal in Erinnerung zu rufen, als ganz wichtige Prozesse, wie sozusagen laufende zentrale Prozesse der Zeit tatsächlich zum Gegenstand wissenschaftlicher Kritik gemacht wurden, auf der Grundlage des ja nur fragmentarisch vorliegenden und dann oft noch fragmentarischer rezipierten Marx'schen Werks der Kritik der politischen Ökonomie. Also hierher gehört etwa Lenins Untersuchung zur Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise in Russland, hierher gehört Kautskys Untersuchung zur Agrarfrage, hierher gehört Luxemburgs Buch über die Akkumulation des Kapitals. Wahrscheinlich, wenn ich ein bisschen nachdenke, fallen mir noch 5, 6 weitere Autoren ein, die damals also wirklich zeitgenössische ökonomische Prozesse und Krisen und Problembereiche durch originelle kritische Untersuchungen auf den Begriff gebracht haben. Das ist sicherlich der Bereich, in dem auch heute noch von den Marxisten der Zweiten Internationale gelernt werden kann. Man kann das nicht für den Stand der Wissenschaft nehmen, sondern da muss man natürlich gucken, was ist dann auf den Gebieten weiter untersucht worden, was haben die für Fragen aufgeworfen, wie ist an diesen Fragen weitergearbeitet worden. Aber da gibt es einen durchaus zu hebenden, zu vergegenwärtigen Schatz an wissenschaftlichen Einsichten, die allerdings dann wieder aufgesogen worden von dieser Orthodoxieform des Marxismus-Leninismus, der das alles mehr oder minder für sich reklamiert hat. Davon unterschieden ist der Prozess, und der ist sehr viel komplexer, vielfältiger und problematischer geblieben, wie auf der Grundlage dieser wissenschaftlichen Einsichten denn in den unterschiedlichen Ländern Politik gemacht werden konnte. Und da fängt es damit an, um ein Spektrum zu bilden, in den USA hatte man kein Problem mehr mit feudalen Resten. Was es in den USA an sozusagen Herrscherstrukturen gab, war von Grund auf modern. Zwar gab es dann in den USA der 90er Jahre die sogenannten Räuberbarone, also die Vanderbilt, Ford und wie sie alle hießen, benannt nach den sozusagen schlimmsten personalen Repräsentanten des englischen Feudalismus, die wirklich dann durch militärische Gewalt sich in den Besitz von Reichtümern gesetzt hatten und versucht hatten, das Land auf sich aufzuteilen, Hintergrund der kriegerischen Zersetzung der alten englischen Monarchie. Aber die hießen nur so. Die waren in Wirklichkeit eben nicht Räuberbarone mit ihrem eigenen militärischen Anhang und ihrer materiellen Basis in einer solchen militärischen Machtstruktur, die sie auf die Weise eigenständig unterhielten, sondern sie waren Exponenten eines korporativ vergesellschafteten und Monopole aufbauenden und verteidigenden Kapitals. Und Monopol ist eben nicht das Gegenteil von Kapital, sondern eine bestimmte Form davon. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wird manchmal in der Debatte übersehen. Also wir haben es in den USA sozusagen mit vollentwickelten, modernen Herrschaftsverhältnissen zu tun, aber eben mit Herrschaftsverhältnissen. Und dies übrigens in voller Schärfe es gibt wenige Länder, wo etwa Arbeitskämpfe so konsequent auch militärisch ausgetragen worden sind, wie die damaligen USA. Also Sie haben vielleicht von den Pinkertons gehört, einer Detektivagentur, die wurde systematisch eingesetzt, und zwar jetzt nicht zum Schnüffeln, sondern bewaffnet, um Streiks und Fabrikbesetzungen zu brechen und natürlich auch um Gewerkschaftsorganisationen zu unterwandern, zu korrumpieren, zu zerbrechen und so weiter. In den USA ist sozusagen das Maß an unmittelbarer, quasi militärischer Gewalt, was damals, es wird auch gelegentlich das Heer geschickt gegen streikende Arbeiter, das ist sozusagen aus deutschen Verhältnissen, selbst aus preußisch-deutschen Verhältnissen heraus, völlig unvorstellbar. Das ist sozusagen das eine Extrem, hochmoderne bürgerliche Verhältnisse, aber gleichzeitig ein Maß an öffentlicher Gewalt, an offener militärischer Gewalt, das auch uns kaum vorstellbar ist. Und das spielt bis heute in den USA eine Rolle. Zweites Land in diesem Spektrum ist dann Großbritannien, wo es einen modernen Staat durchaus gibt und dieser moderne Staat zwar kein Sozialstaat ist, lange Zeit noch die Gewerkschaften bekämpft, es aber doch möglich wird, Gewerkschaften zu organisieren und auf der Grundlage, das beginnt ja dann schon in der Zeit, die wir untersuchen, tatsächlich eine gewerkschaftsnahe Arbeiterpartei, die Labour Party, konstituiert aus den Gewerkschaften heraus. Bis heute sind die Gewerkschaften Kollektivmitglieder und spielen in der Politik von Labour immer noch eine gewisse Rolle. Aber sie waren lange Zeit die maßgebliche Kraft, nicht individuelle Mitglieder. Ja? Ganz andere Konstellation. Und natürlich gleichzeitig damaliges Zentrum des Weltreichs. Die Briten waren der Hegemon des Weltmarkts. Mit ihrem Stützpunkt und Koloniensystem waren sie in der Lage, globale Entwicklungen zu kontrollieren. Und in der City of London, das klingt ja noch ein bisschen nach, wurde eben weltweit das virtuelle Kapital verhandelt und in seinem Wert bestimmt. Das war der zentrale Platz der kapitalistischen Welt. So wie das dann seit den 20er Jahren die Wall Street geworden ist, zu dem die City of London bis heute noch eine privilegierte Beziehung unterhält. Aber der Schwerpunkt, das Zentrum hat sich an die Wall Street verschoben. Aber in Gestalt der City of London gab es ein solches sozusagen kommerzielles und spekulatives Weltzentrum. Also bei aller interimperialistischen Konkurrenz, Paris oder Berlin, waren demgegenüber einfach Provinz. Das Zentrum war in London. Diese Prozesse sind in Ansätzen durchaus von den avancierten Theoretikern, ich nenne hier nochmal Hilferding dazu, thematisiert worden. Es gibt sozusagen eine lebendige marxistische Analyse dieser sozusagen imperialen, dann als imperialistisch begriffenen Weltkonstellation. Wobei das allerdings dann sofort dadurch eingeschränkt wurde, dass sich die Einschätzung durchsetzte, und das hängt mit der unglücklichen Entwicklung zur kautskianischen Orthodoxie in der deutschen Sozialdemokratie zusammen, zu glauben, man hätte es mit einer neuen Phase zu tun. Marx im Kapital hätte die historische Gestalt des Konkurrenzkapitalismus, so nannte man das dann, untersucht. Und heute hätte man das mit der neuen Gestalt des Monopolkapitalismus zu tun. Und dann gab es später noch den staatsmonopolistischen Kapitalismus, der dann schon bei Lenin als sozusagen neue Phase ins Auge gefasst wird. Dieses beruht auf einer ganz grundlegenden Verkennung dessen, was eigentlich der Gegenstand der marxischen Kritik der politischen Ökonomie ist, nämlich wie überhaupt die kapitalistische Produktionsweise sich reproduzieren kann. Und dass sie sozusagen neue Kapitalformen wie das Monopolkapital oder neue Formen der Börsenspekulation entwickelt und also die bei Marx schon vorhandene Kategorie des virtuellen Kapitals ungeheuer ausbaut, das begründet kein neues Stadium in dem Sinne, sondern ist eine, ich würde sagen, immanente Weiterentwicklung des klassischen Kapitalismus. Der bleibt aber wirksam, wenn er auch diese zusätzlichen neuen Formen, oft dann auch minoritären und avantgardistischen neuen Formen, daneben annimmt. Und diese Phasentheorie hat dann auch blockierend gewirkt darauf, sich überhaupt klarzumachen, was in der marxischen Theorie selber schon geleistet ist. Man hat die marxische Theorie gewissermaßen auf ihre Resultate hingelesen, tendenziellen Fall der Profitrate und Krisen, große Krisen der kapitalistischen Produktionsweise. Das sind auch durchaus richtige Resultate. Aber was da an kritischer Durchdringung von Illusionen und Verkehrungen geleistet ist, die in der bürgerlichen Gesellschaft sozusagen das Übliche, die üblichen Denkformen ausmachen, das wurde dann dabei beiseite gelegt. Und man hat sich eben auf eine solche ökonomische Kritik der gegenwärtigen Verhältnisse an diesen zentralen Punkten immerhin verlegt. Und damit natürlich das Problem, wie sich die Politik, die sich gegen die Herrschaft des Kapitals wehrt, also die aus den Interessen der Arbeiterklasse heraus entwickelte Politik, zu anderen Interessen an der Überwindung und Bekämpfung von Herrschaftszusammenhängen verhält. Damit war man mit dieser Verkürzung des marxischen Ansatzes noch weniger dazu in der Lage. Also die Hilflosigkeit der Marxisten gegenüber den Blacks oder gegenüber den Frauen, die dann eigentlich immer nur ein Resultat gehabt haben, zu sagen, also ein bewusster, revolutionärer Marxist muss sich, Black muss sich mit den Marxisten anschließen und sich von den übrigen Blacks lösen. Eine bewusste, revolutionäre Frau muss sich eben der marxistischen Partei anschließen und sich von den übrigen Frauen lösen. Also diese Sorte von spalterischer Logik hat das dann immer wieder angenommen. Und damit wurde eine glaubwürdige Bündnispolitik eigentlich unmöglich. Die ist dann in Grenzen dann doch immer wieder möglich gemacht worden, weil die Leute eben doch selber denken und sich allerlei haben einfallen lassen. Aber strukturell gab es da ein Riesenproblem. Als nächstes möchte ich noch ansprechen die Frage der Politisierung und Organisierung, die in dieser Epoche, glaube ich, eine ganz große Rolle gespielt. Anders als noch im 18. Jahrhundert ist es tatsächlich so, dass die kapitalistische Produktionsweise im Kommunistischen Manifest wird das antizipiert, einen Entwicklungsstand erreicht hat, die wirklich die Menge der vielen atomisiert, wo wirklich jeder Einzelne dazu verdammt ist, kann man sagen, sich selber zu seinen Verhältnissen zu verhalten. Er ist in keiner sozusagen immer schon vorhandenen, in keinem immer schon vorhandenen Zusammenhang wie der traditionellen Großfamilie, wie der Sippe oder der Nachbarschaft mehr immer schon von selbstverständlich aufgehoben, sondern bedarf, um überhaupt handlungsfähig zu werden, des Anschlusses an Bewegungen, an Organisationen. Das ist die Zeit, wo überall, das gilt nicht nur für Deutschland, Vereine gegründet werden, wenn Sie mal Vereinsgründungsdaten durchsehen. Die älteren Vereine kommen alle aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es gibt ganz, ganz alte, die älter sind, aber die haben dann eine andere Geschichte. Aber mit dieser Vereinzelung der Einzelnen wächst eben die Notwendigkeit der Organisierung. Es wächst die Notwendigkeit einer Gegenorganisierung gegen die zunehmende Organisierung durch das Kapital im Unternehmen. Die Unternehmen werden ja auch immer größer, komplexer und fassen unterschiedliche Betriebe zusammen, sodass die Notwendigkeit einer gewerkschaftlichen Organisierung dagegen existiert. Marx selber hat das noch analysiert im Kapital, in dem Kapitel um den Kampf um den Normalarbeitstag, wie dort die Arbeiter gezwungenermaßen Formen des Aufbaus gemeinsamer Handlungsfähigkeit und damit der Organisierung erfinden und entwickeln. Und es wird auch zunehmend deutlich, dass diese neuen Formen der Organisierung der vereinzelten Einzelnen politisch relevant sind. Man kann es an einem ganz einfachen Beispiel verdeutlichen. In Deutschland, das ist spezifisch deutsch übrigens, hat der Staat durchgesetzt, dass alle Vereine sich eintragen müssen. Der e.V. Das war eine staatliche Kontrollmaßnahme. Der Staat wollte wissen, in was, auf welcher Grundlage, sich wer organisiert hat. Und dann hat er da seine Spitzel reingeschickt und versucht aufzupassen, dass da keine revolutionären Arbeiterzirkel entstanden und dass da nichts gemacht wurde, was staatsgefährdend war. Und diese richtige Einsicht, dass sozusagen die selbstständige Organisierung der vereinzelten Einzelnen für den Staat, der sie alle erfassen und kontrollieren will, strukturell eine Bedrohung ist. Und dann voraussetzt, dass gewissermaßen die affirmativen Kräfte, die Kirchen, der Staat selber, zum Beispiel in Deutschland großer Erfolg, die Marinejugend, völlig verrückte Organisation, zur Unterstützung des Aufbaus einer deutschen Marine als sozusagen Anteil zum Weltmachtstatus, wird überall in der Provinz, werden Jugendgruppen gegründet, mehr oder minder von staatlichen Beamten und Angehörigen des Bürgertums, die sich zusammenkommen, Marineanzüge anziehen und Geld sammeln für die Marine. Das ist so im Wesentlichen. Sie machen Stimmung für die Marine und sie machen Geld für die Marine. Der Kolpingbund, die katholische Kirche, organisiert ihre Arbeiter. Durchaus auch mit einem sozialkritischen, dann auch sozusagen in dem begrenzten Sinne der katholischen Soziallehre Inhalt. Also diese Organisierung ist nicht nur Selbstorganisierung. Und es ist nicht nur die Kontrollfrage, sondern es wird auch zum Gegenstand gesellschaftlicher Machtkämpfe. Auch die ersten Massenbewegungen werden so konstituiert. Die Geschichte des Antisemitismus in Deutschland ist eben auch eine Geschichte solcher Organisationen, Vereinsgründungen, Zeitschriftengründungen und so weiter, die dann von bestimmten gesellschaftlichen und politischen Kräften vorangetrieben werden. Also von da aus gibt es beständig die latente Frage, was bedeutet das politisch, dass die Leute sich organisieren? In welchen Zusammenhang mündet das? Wer kann das aufgreifen? Wer kann das kontrollieren? Und was ist die zugrunde liegende, das stammt dann auch aus der Zeit, weltanschauliche, darüber hatte ich ja schon gesprochen, Orientierung. Und es gibt eben, und das wird alles damals, das muss man sich auch klar machen, neu erfunden. Jetzt Formen der Interessenorganisation als Gewerkschaften in unterschiedlichen Formen, Berufsgewerkschaften, Ortsgewerkschaften, auch Ansätze von Einheitsgewerkschaften, gibt auch parteipolitisch orientierte Gewerkschaften. Wenn Sie jetzt die europäische Landschaft oder wie sagt man, Landkarte der Gewerkschaftsbewegung sich angucken, finden Sie Spuren all dieser unterschiedlichen Organisierungsansätze in unterschiedlichen nationalen Kontexten heute. Also man muss nicht denken, Gewerkschaften sind überall so organisiert wie in Deutschland. Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern das ist hoch unterschiedlich. Es geht immer, der Ausgangspunkt ist immer die Organisierung gemeinschaftlicher Interessen und die Organisierung von Kampffähigkeit. Aber dann beginnt es natürlich damit, dass auch was ein zugelassener Arbeitskampf ist, bedarf der juristischen Definition. Also es gibt bis in Deutschland, hat es sich eben herausgebildet, dass es viele Formen des Arbeitskampfes gibt, die eigentlich illegal sind, die aber, weil sie bei jedem Streik angewandt werden und hinterher beim Tarifvertragsabschluss rückblickend legalisiert werden, faktisch doch legal sind. Also das muss man sozusagen, weil man, es gibt so ein bisschen in der Literatur die Tendenz, die deutschen Gewerkschaften für besonders rechtsgläubig zu halten, weil die irgendwie alles dann in die juristischen Formen gießen, wenn die Englischen sagen, also wir interessieren uns nicht für die juristische Form, wir machen das und gucken, dass wir Erfolg damit haben. Das machen die Deutschen in Wirklichkeit auch, sie haben nur die juristische Form anders organisiert, sodass sie den eben nachträglich immer wieder legalisieren können, was sie da so alles im Streik in Anführungsstrichen angestellt haben. Dasselbe gilt für die unterschiedlichen Formen radikaler Bewegungen. Die nutzen natürlich auch alle diese Möglichkeiten der Organisierung. Die bilden Vereine, die machen Demonstrationen, die machen Petitionen. Ne, auch da kann man das Kapitel von Marx im Kampf um den, im Kapital, im Kampf um den Arbeitstag durchaus als sozusagen Blick in das zeitgenössische Organisationskochbuch betrachten. Alles, was da aufgeführt wird, wird eben zeitgenössisch auch von den unterschiedlichsten anderen Bewegungen gemacht. Und auf dieser Grundlage, ne, wobei das eben dann doch immer relativ spezifisch ist, ne, die jeweilige national zulässige Form gewerkschaftlicher Organisierung, die jeweilig legalen Formen von Vereinsbildung und Ähnlichem, auf diesen Grundlagen entwickeln sich dann auch politische Parteien, die dann, und das ist gewissermaßen der andere Bezugspunkt, den man dabei aber nicht aus dem Auge verlieren darf, die dann als Hintergrund auch haben, dass das gleichzeitig die Zeit ist, in der der Kampf ums allgemeine Wahlrecht tobt und auch immer wieder Erfolge erzielt werden. Also es ist ja nicht so, dass das allgemeine Wahlrecht überhaupt erst 1918 gekommen ist. In Deutschland war das dann letztlich so, in Preußen. Aber im Reichstag wurde schon vorher nach dem allgemeinen Wahlrecht gewählt. Und die Ausschließung von Frauen, in der Tat, das dauerte bis 1918. Aber das war in anderen europäischen Ländern schon früher. Das heißt, dieser Kampf um das allgemeine Wahlrecht ist gewissermaßen parallel zu diesem Kampf um legale Organisierung. Und dadurch kriegt dieser Kampf meines Erachtens im Rückblick eine Schlagseite. Das kann man am besten, ist mir mal, das mal klar geworden im Gespräch mit Kollegen von der Labour Party. Für die ist die Parlamentsfraktion die Parliamentary Party. Ja, was wir eigentlich nicht sagen würden. Wir würden ja nicht sagen, die Grüne Partei, das ist die Fraktion im Bundestag. Sondern wir würden sagen, es gibt die Partei und die Partei hat ihre Fraktion im Bundestag. Aber was die Engländer sagen, entspricht, glaube ich, viel mehr diesen früheren Verhältnissen. Wobei der krasse Fall natürlich der war, im Reichstag saß die ganze Zeit der Geltung der Sozialistengesetze, mit denen Bismarck die SPD, also die Sozialistische Partei in Deutschland, hat unterbinden wollen, saßen frei gewählte sozialdemokratische Abgeordnete und bildete eine SPD-Fraktion. Das Parteienverbot war nicht so weit getrieben, dass die legal gewählten Abgeordneten ihre Mandate verloren. Es gab also die Parlamentsfraktion und die Partei selber gab es nur illegal. Natürlich gab es sie, aber sie war verboten und sie hat alle möglichen Tarnorganisationen in Form von Vereinen, in Form von politischen Abteilungen, von Gewerkschaften und Ähnlichem betrieben. Und natürlich hat die Parlamentsfraktion ganz viel getan, was sonst die Partei hätte tun müssen und können, weil die Parlamentsfraktion durfte. Die Abgeordneten in Ausübung ihres Mandates durften tätig werden. Und dann fanden sich eben Leute, die freiwillig für sie arbeiteten. Das waren dann lauter Abgeordnetenbüros, was wir heute ja finanziert vom Staat haben. Aber damals war das eben die Form, die die Partei annahm, um überhaupt existieren zu können. Das hat aber die problematische Nebenwirkung, dass wir bis heute noch denken, eine politische Partei, das ist eine Partei, die bei Wahlen antritt, die eine Parlamentsfraktion hervorbringt und die über diese Parlamentsfraktion dann auch etwa Regierungsbildung betreibt. Das ist in der Herausbildung der modernen parlamentarischen Demokratie korrekt. Aber wenn man über eine Partei nachdenkt, die eine Transformation der gesellschaftlichen Verhältnisse erreichen will, dann ist es erstmal eigentlich wenig plausibel anzunehmen, dass es als eine gewöhnliche parlamentarische Partei betrieben werden kann. Wenn es denn so ist, dass das sowieso passiert und man sich nur vorbereiten muss, dass gewissermaßen die ganze Chose einen in den Schoß fällt, wie das die Sozialdemokraten überwiegend dachten, dann ist da kein Problem. Aber wenn es eben nicht so ist, dass die parlamentarische Partei, selbst wenn sie immer größer wird und eines Tages die Mehrheit hat, dadurch schon die gesellschaftliche Transformation bewirken kann, dann ist das ein Problem. Und an dem Punkt setzt eben auch damals schon in der Auseinandersetzung in Russland zwischen Menschewiken und Bolschewiken Lenin an mit seiner These von der Partei neuen Typs, die gebraucht würde. Und die bis heute auch schwer nachzuvollziehen ist. Denn die Leninsche Partei neuen Typs, man könnte jetzt sagen, na gut, das war dann die Stalinsche Partei. Aber das wäre natürlich wenig hoffnungserregend. Denn dann weiß man ja, wie es ausgeht. Also wenn man wissen will, wie eine solche Partei, die nicht einfach die parlamentarische Partei sozusagen repliziert, aber nicht einfach an ihr vorbeigeht und die nicht einfach gewissermaßen ein konspirativer Apparat für Putsche ist, sondern tatsächlich eine demokratische Form, wie die Beherrschten die Überwindung von Herrschaft organisieren können, dann ist diese Frage, was ist denn eine solche Partei neuen Typs, hochinteressant und man wird sich mit ihr noch auch bis in die heutige Situation hinein beschäftigen müssen. Und für die Frage, die uns jetzt in dieser Vorlesung interessiert, nämlich die Frage des Verhältnisses von Philosophie und Politik, ist es natürlich eine ganz zentrale Frage. Weil die Partei neuen Typs muss auch der Ort sein, wo die Debatten zur Orientierung geführt werden können müssen, die aus gewissermaßen dem Selbstlauf des parlamentarischen Systems oder auch dem Selbstlauf des Kampfes zu seiner Einführung, denn in der Welt der Belle Époque haben wir parlamentarische Systeme in Großbritannien, Frankreich und in Italien und in den USA, aber in allen anderen Ländern haben wir sie eher nicht. Also weil da noch aristokratische Überformungen herrschen und ähnliches. Also von da aus ist diese Frage der Partei neuen Typs als gesellschaftspolitischer Akteur von Transformation und damit als eigentlicher Einsatz der Verschmelzung von Marxismus und Arbeiterbewegung gestellt, aber nur sehr vorläufig beantwortet. Ich denke, von diesem Punkt aus können wir nächstes Mal die nationalen Geschichten des Marxismus oder die Geschichte, wie der Marxismus in unterschiedlichen Gesellschaftsformationen, in unterschiedlichen politischen Konstellationen interveniert hat und mit welchem relativen Erfolg bzw. Misserfolg genauer betrachten. Und ich danke für die Geduld und wir haben noch 5 Minuten für Fragen. Tja, wenn keine Fragen sind, dann können wir auch jetzt Schluss machen. Doch, ist eine Frage. Kann ich versuchen, ja. Nächstes Mal auf jeden Fall, da habe ich sozusagen, da bringe ich einen kleinen Bücherstapel mit. Okay.